Ich habe euch heute mal ein Auto mitgebracht. Keine Sorge, wir müssen jetzt nicht rausgehen, sondern das Auto habe ich hier. Ja. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das für ein Auto ist? Ah, Feuerwehr? Spardose? Ja, Dose. Dose ist schon mal gar nicht so falsch. Das hier, so steht es zumindest auf der Seite, ist ein heiliges Blechle. So, das müssen jetzt wahrscheinlich vor allem die Schwaben unter uns durchaus wiedererkennen, ein heiliges Blechle. Das war nach der Reformation der Armenkasten in der Kirche in Württemberg und damit wurde sozusagen wurden die Armen versorgt. Und hier, weil das ja schon so eine Art kleine Blechdose ist, wird das hier quasi heiliges Blechle genannt, weil es tatsächlich so eine Art heiligen Inhalt hat. Hier drinnen, man kann es an der Zahl 365 sehen, hier sind 365 ausgewählte Bibelverse drin, in Autoform. Ja, das sieht dann so aus. Ausgewählte Bibelverse. Und ich muss sagen, ich mag das eigentlich durchaus, so ausgewählte Bibelverse so zusammen, wo man so einen ziehen kann an jedem Tag. Ja, diese Verse, die sind ja dann entsprechend auch herausgesucht, damit sie ermutigend sind, damit sie hilfreich sind, sie erinnern an die Verheißungen Gottes. Sie können einem auch so einen richtigen Kraftschub geben für den Tag, wenn man da einfach mal so eins rauszieht. Jetzt können wir gerade mal machen, mal schauen, was uns da so begegnet. Wenn ich das jetzt hier rausziehe, Matthäus 21, Vers 22, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Amen. Amen, genau, es ist ermutigend, das ist klasse. Wenn ich jetzt nochmal eins hier rausziehe, man könnte das natürlich jetzt endlos weiterführen. Aus den Sprüchen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist klasse. Ich vermute, die gibt es noch. Ich denke, ihr könntet euch wahrscheinlich sogar mal bei der Mechthild melden und die kann mal gucken, ob sie euch das irgendwie organisieren kann über den Büchertisch. Ich weiß nicht, das Ding ist schon einige Jahre alt und ich habe es kürzlich wiedergefunden. Ich glaube zutiefst, dass durch solche Verse, auch in so einer Zusammenstellung, Gott durch seinen Geist wirklich wirken kann, dass er diese Verse nutzen kann, um in unser Leben und in unseren Alltag zu sprechen. So ähnlich wie bei den Tageslosungen, könnte man vielleicht sagen. Und tatsächlich hat er das auch in meinem Leben schon getan, wo Sprüche bzw. Bibelverse, die an verschiedenen Stellen irgendwie auftauchten, mich ermutigt haben. Ich erinnere mich an den Tag meiner Fahrprüfung meines Führerscheins oder für meinen Führerschein, wo ich den Vers gelesen habe auf irgendeiner Postkarte oder so, wo Gott spricht, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu bewahren. Und ich glaube zutiefst, dass Gott mir diesen Vers zur Ermutigung gegeben hat und ihr werdet es nicht glauben, ich hatte echt den Eindruck, dass die Straßen freier waren als sonst. Ich habe mich wirklich bewahrt gefühlt auf diesem Weg. Es war klasse, war eine relativ entspannte Fahrprüfung. Die anderen auch, wer weiß, genau. Ja, was hätte ich jetzt aber gesagt, wenn mir damals schon klar gewesen wäre, dass dieser Vers eigentlich so gar nichts mit Fahrprüfung zu tun hat, sondern mit der Wanderung des Volkes Israels durch die Gebiete der Amoriter, Hethiter, Perisiter, Kanaaniter, Hiviter und Jebusiter. Was hätte ich gesagt? Ich weiß es nicht. Ein anderer, sehr, sehr ähnlicher Vers, der fast genauso lautet, der lief mir auch an anderer Stelle mal über den Weg. Und als ich mir das nochmal angeschaut habe, wo der eigentlich steht, entpuppte sich dieser Vers als ein ganz spezieller Vers für Isaak, der auf Brautsuche war. Da habe ich gemerkt, naja, so irgendwie passt das eigentlich nicht auf mich. Und so gäbe es natürlich auch noch andere Beispiele, natürlich auch aus unserem Alltag oder sagen wir mal aus der Medienberichterstattung, wo wir vielleicht einen Satz lesen und den geben wir dann jemand anderem weiter und naja, dieser Satz hat vielleicht etwas Wahrheit in sich, aber wenn wir schauen, wie der eigentlich gemeint war, dann stellen wir fest, eigentlich hat er eine ganz andere Bedeutung. Und mit der Bibel ist das ähnlich, so sehr Gott diese Verse auch benutzen kann, so sehr können wir durchaus auch falsche Botschaften daraus ziehen, wenn wir sie aus dem Zusammenhang reißen. Das kann durchaus passieren. Und einem solchen Vers, den wollen wir uns heute zuwenden. Und diesen Vers habe ich tatsächlich auch, ich habe das gestern nochmal durchwühlt, den habe ich tatsächlich auch im Heiligen Blechle gefunden. Hier heißt es, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende, des ihr wartet. Jeremia 29, Vers 11. Das ist ein großartiger Vers, also einer der, finde ich, wohltuendsten Verse in der Bibel, der hat mich auch schon manches Mal ermutigt, den findet man auf Kalendern, auf Postkarten und der verheißt uns ja offensichtlich, dass Gott sich ja um alles kümmern wird. Er will, das lesen wir, dass es uns gut geht. Und schnell können wir die Botschaft ziehen und manche Menschen haben das in der Vergangenheit auch schon getan, ja, Gott hat einen super guten Plan für dein Leben. Er wird dich wahrscheinlich auch vor allem Leid bewahren. Am Ende wird alles gut gehen in deinem Leben. Gott macht es schon. Doch wir müssen zugeben, wenn wir diese Stelle zu schnell auf diese Weise personalisieren, dann werden wir einerseits falsche Schlüsse daraus ziehen und andererseits den wahren Reichtum dieses Verses nicht wirklich entdecken. Und daher wollen wir heute mal einen Blick werfen auf den Zusammenhang, aus dem dieser Vers häufig gerissen wird, dieser Kontext, in dem dieser Vers steht. Und wie gesagt, das gilt für alle Bibelverse, wo es wichtig ist, Zusammenhang, Kontext, Hintergrund, geschichtliche Einordnung, das alles zumindest hinzuzuziehen, damit wir verstehen, was Gott damals meinte und was er damit auch heute uns sagen kann und will. Wir lesen aus Jeremia Kapitel 29 die Verse 1 bis 14. Und ich lese aus der Guten Nachricht Bibel. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylonien an die Ältesten der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren, und an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Denn der Babylonierkönig hatte den König Jojachin, seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem sowie die Bau- und Metallhandwerker aus Jerusalem weggeführt. Jeremia schickte den Brief durch Elasa, den Sohn von Schafan, und Gemaria, den Sohn von Hilkia, die von König Zidkia zu Nebukadnezar nach Babylon gesandt worden waren. Also hat den Brief mitgeschickt. Der Brief hatte folgenden Wortlaut. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt, lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf diese Träumer, die das für euch träumen, was ihr euch wünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Hier ist es. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich der Herr. Ich werde alles wieder zum Guten wenden und euch sammeln aus allen Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Das sage ich, der Herr. Wie bei all diesen anderen oder bei vielen der anderen Prophetenbücher auch, hat dieses Buch Jeremia mit Israel zu tun, beziehungsweise mit den Problemen, die es in Israel gab, Götzendienst, Ungerechtigkeit und so weiter, und dann der Verschleppung ins babylonische Exil. Nicht alle Israeliten wurden verschleppt. Wir sehen das hier, auch Jeremia war einer von denjenigen, die die Möglichkeit hatten, irgendwie dann doch in Jerusalem noch bleiben zu können, aber viele waren natürlich verschleppt worden, erworden. Vieles war immer noch zerstört in Israel. Man konnte das Volk Israel definitiv nicht als ein freies Volk bezeichnen. Und natürlich war da der Wunsch groß, dass das alles bald ein Ende haben würde. Freiheit, das ist klar, das ist ja auch wirklich etwas Gutes. Etwas, wonach man sich immer wieder sehnt. Und es gab auch entsprechende Verheißungen dafür, für diese Freiheit. Ein Kapitel vorher, Kapitel 28, da lesen wir von dem Propheten Hanania, der folgende Verheißung an das Volk weitergibt. So spricht der Gott Israels, der Herrscher der Welt, ich zerbreche das Joch des Königs von Babylonien. Noch genau 2 Jahre, dann bringe ich alle heiligen Geräte des Tempels, die Nebukadnezar von hier nach Babylon geschafft hat, an diesen Ort zurück. Das war die Verheißung. Und klar, da kommt dann Hoffnung auf. Nur noch 2 Jahre sind es. Na gut, 2 Jahre, ja, die sind natürlich schon auch lang, die können lang sein, aber das Ende ist absehbar. Nur noch 2 Jahre und dann wird Babylonien zerbrochen, das Joch wird da zerbrochen und dann kommen wir wieder zurück, alles können wir mitnehmen, zurück in den Tempel. Klar, da ist man wirklich hoffnungsvoll. Wenn uns jemand sagen würde, dass das Coronavirus in 2 Wochen oder in 2 Monaten zerbrochen ist und alles wieder zu dem zurückkehrt, wie das früher war, dann wäre das doch toll. Klar. Wenn uns jemand sagen würde, dass in 2 Jahren jeder in diesem Land wieder etwas mit dem Namen Jesus Christus anfangen kann und alles zu einem wirklich gläubigen Leben in der Nachfolge zurückkehrt, dann würden wir das doch unterschreiben. Ja, wenn wir doch diesen Vers hier nehmen, Gott zerbricht das Joch Babyloniens, also könnte man sagen, er wird alles Böse besiegen, Böse vertreiben. Und wenn wir dann noch den Vers nehmen, den wir uns vorhin angeschaut haben, mit den guten Plänen, die Gott für uns hat, ja, ist doch super. Dann wird er alles in den nächsten 2 Jahren gut machen. Alles wird gut, großartig, gelobt sei Gott. Es herrscht wieder Frieden, alles Unheil ist vorbei, super Gott. Ist doch klasse, nur noch 2 Jahre. Wisst ihr, was der Jeremia auf diese Verheißung geantwortet hat? Lesen wir kurz nach der Verheißung von diesem Hanania. Da sagte Jeremia, ich wünschte, es wäre so. In der älteren Übersetzung heißt es, der Herr tue so. Der tue, wie du gesagt hast. Ich wünschte, der Herr würde es tun. Er lasse deine Worte in Erfüllung gehen. Er bringe die Geräte des Tempels und alle Verschleppten aus Babylonien hierher zurück. Ich wünschte, ich könnte euch gute Nachricht bringen, dass sich sofort alles ändern wird. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass Gott jetzt sofort alles neu macht und das Böse vertreibt. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass noch heute die Erlösung, nach der wir uns in unserem Leben sehen, dass die noch heute anbrechen wird. Aber das wäre ein falsches Versprechen. Jeremia muss alle enttäuschen. Was Hanania sagt, das klingt schön, aber in diesem Fall ist es nicht von Gott. Die Hoffnung auf Befreiung, klar, das war eine gute Hoffnung, eine berechtigte Hoffnung. Die Hoffnung auf schnelle, sofortige Änderung, das war eine falsche Hoffnung. Israel musste damit leben, dass es sich selbst in diese Lage manövriert hatte. Und dass Gott allen Grund hatte, sein Volk durch diese harte Zeit der Strafe gehen zu lassen. Lasst euch nicht täuschen von den Propheten, den Wahrsagern, die unter euch sind, muss Jeremia dem Volk hier sagen. Verlasst euch nicht auf diese Träumer, die das für euch träumen, was ihr euch wünscht. Verlasst euch nicht darauf. Eine falsche Hoffnung. Was würden wir Israel also raten? Wie sollen sie in dieser Situation jetzt handeln? Mit was für einer Einstellung sollen sie durchs Leben gehen? Gut, man wird wahrscheinlich sagen, am besten wäre es jetzt, wenn sie Gott gehorsam wären. Am besten, wenn sie von jetzt an nichts mehr mit anderen Göttern mit den Göttern anderer Völker zu tun haben. Ja, das musste ja wahrscheinlich Gottes Plan sein. Sie sollten mitten hier in Babylonien leben, unter den Heiden, also wirklich in dieser ganz großen Versuchung, jedem und allem nachzufolgen, unter ganz widrigen Umständen. Und dann sollten sie zeigen, wie gut sie sich abschirmen könnten, wie gut sie sich abgrenzen konnten, dass sie Gott wirklich voll und ganz dienen würden, dass sie eventuell auch für ihn sterben würden, wenn das notwendig wäre, am besten in Trauersack und Asche durch die Gegend laufen, alles, was die Heiden tun, ablehnen und jederzeit bereit sein zum Aufbruch, wenn Gott plötzlich zurückrufen würde. Das war Israels Auftrag, oder? Hier ist das, was Gott wirklich seinem Volk sagt. Baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen, nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie, denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es euch gut. Man könnte sagen, die Israeliten sollten es sich gemütlich machen. Sie würden noch eine ganze Weile im Exil bleiben müssen. Sie sollten sich ein Haus kaufen, es schön einrichten, tolle Gärten anlegen, Familien gründen, mitten in Babylon. Sie sollten dort leben, wo sie halt waren, im Exil. Und dann sollten sie für die Stadt beten. Wie leicht wäre es gewesen, mit glühendem Hass für Gottes Feinde nur darauf zu warten, dass Gott jetzt zurückschlägt und dass er sein Volk befreien würde. Doch das, so haben wir es ja gesehen, das wäre Wunschdenken gewesen. Und auf der anderen Seite wäre es genauso einfach gewesen zu sagen, gut, jetzt müssen wir uns halt abgrenzen. Wir müssen zeigen, dass wir Gottes Züchtigung verstanden haben, dass wir uns jetzt wirklich von nichts und niemandem mehr beeinflussen, dass wir so ein kleines Ghetto gründen und ja, dass wir wirklich nur noch Augen haben für Gott und sein Volk. Doch die wahre Aufgabe, die Gott seinem Volk hier mitgibt, ist, das anzunehmen, was nun, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit, aber was jetzt in diesem Augenblick der Lebensmittelpunkt sein würde. Und das war Babylon. Sie sollten die Autorität Babylons nicht ablehnen, sondern annehmen. Sie sollten für diese Stadt beten und alles tun, alles dafür tun, dass es Babylon gut gehen würde. Denn das würde am Ende auch ihnen zugutekommen. Sie sollten ansässig werden, nicht weil sie jetzt dann am Götzendienst teilnehmen sollten. Wir sehen das ja zum Beispiel bei Daniel und bei seinen Freunden, die dann im Feuerofen für eine gewisse Zeit landeten, dass die sich auch gegen die Praktiken vor Ort gestellt haben und gesagt haben, nee, wir machen hier nicht alles mit. Aber dieses Leben im Exil, das sollte ein neuer Anfang werden, ein neuer Anfang sein für das Volk in ihrer Beziehung zu Gott. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Israel sollte diese Zeit, in der sie auf Befreiung warteten, nutzen dafür, um Gott zu suchen, damit sie ein Licht unter den Nationen sein würden. Und ganz ehrlich, dieses Licht konnten sie nicht sein, indem sie ein israelitisches Ghetto aufbauten, sondern indem sie das Leben vor Ort in Babylon mit den Menschen, bei denen sie waren, ganz aktiv mitgestalteten. Die Babylonier, das waren nicht einfach nur Feinde, die es jetzt zu hassen galt, sondern sie waren Gottes Werkzeug, um Israel zum Nachdenken und zur Neuausrichtung zu bewegen. Gott konnte offensichtlich etwas mit diesen Babyloniern anfangen. Und Israel wiederum, die waren jetzt nicht plötzlich Gottes verstoßenes Volk, auch wenn sie natürlich nicht in der Heimat lebten. Sondern ihre Aufgabe war es jetzt wieder neu anzufangen und ihren Ort, dort wo sie waren, ihren Platz im Lichte von Gottes Handeln und Wirken zu betrachten. Das war die Aufgabe von Israel im Exil. Israel, die waren dort. Wo sind wir? Sagen wir sind eigentlich ja wirklich nur diesen einen Schritt davon entfernt, dass Gott uns jetzt endlich erlöst. Wir haben es ja letzte Woche hier auch gesungen. Herr, wir sind so erschöpft, lass uns sehen, wie die Erlösung gewinnt. Sind wir nur diesen einen Schritt von der Entlösung entfernt? Oder sagen wir, wir leben ja wirklich in einer sehr, sehr bösen Zeit, in einer sehr, sehr bösen Welt, von der wir uns wirklich abschirmen müssen, abgrenzen müssen. In der wir akzeptieren müssen, dass Gott uns vielleicht auch ein bisschen straft für das, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Und jetzt verlangt er, dass wir ganz streng gehorsam uns von allem Bösen fernhalten. Einen Schritt von Erlösung entfernt, Abgrenzung, Züchtigung. Beide Perspektiven enthalten durchaus richtige Aspekte. Da könnte man das eine oder andere vielleicht rausziehen. Aber wie so häufig liegt die Wahrheit in der Mitte. Wie hatte Paulus das nochmal gesagt im 2. Korintherbrief, haben wir letzte Woche auch gehört. Weil ich mich danach sehne, also nach dieser endgültigen Erlösung, und Befreiung, weil ich mich danach sehne, setze ich aber auch alles daran zu tun, was ihm, also was Gott gefällt, ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin beim Herrn. Egal wo ich bin, ob ich im Exil bin, oder ob ich da bin, wo ich gerne einmal sein möchte, egal wo wir sind, dort sollen wir zur Ehre Gottes leben. Klar, wir leben in einer Welt, die durchdrungen ist von bösen Machenschaften, von Naturkatastrophen, von Feindschaft zwischen Menschen, von ganz tiefen Abgründen, die sich in unserem Leben manchmal auftun. Aber es ist auch nur die halbe Wahrheit. Wir leben auch in einer Welt, die Gott geliebt hat, so sehr, dass er seinen Sohn für sie gab. Wir leben in einer Welt, in der es so großartige Dinge gibt, wie, wir haben das in dem Text gehört, so großartige Dinge wie Gärten und wie Heirat. Und auch wie Labradorhunde. Und wie große großartige technologische Errungenschaften. Schauen wir das an, was Tibis jetzt benutzen können, um mit Menschen im Austausch zu sein. Auch das gehört dazu. Wir leben in einer Welt, in der es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass es dieser Erde gut geht. Wir leben in einer Welt, in der es Menschen gibt, die auch füreinander einstehen. Sogar dann, wenn sie Gott gar nicht kennen. Und in dieser Welt, in der es all das gibt, sollen wir leben. Ob Gott in 2 Jahren wirkliche Befreiung schenkt? Schön wär's, aber wir wissen es nicht. Wir sollen für die Orte beten, in denen und an denen wir leben. Und dann sollen wir dort leben. Such der Stadt Bestes. Und auch in dieser Zeit, in der wir aktuell leben und die wir aktuell erleben, sollen wir neu daran erinnert werden, dass wir ganz und gar von Gott abhängig sind. Dass er auch jetzt wieder, wie auch vor 10 Jahren und vor 20 Jahren, vor 100 Jahren, auch jetzt wieder ganz neu zu finden ist. Und dass wir uns aufmachen sollen, ihn zu suchen, gerade dann, wenn wir ihn vielleicht etwas aus den Augen verloren haben. Und gleichzeitig sollen wir diejenigen lieben, die offensichtlich Gottes Feinde sind, die vielleicht sogar unsere Feinde sind oder die einfach ganz anders leben, als es Gottes Wille wäre. Nahe bei Gott sein und nahe bei den Menschen sein, so wie wir das gehört haben in der Bibelstunde am Mittwoch. Gott ist nicht einfach nur für uns Christen und gegen diese Welt, er ist für diese Welt. Er wünscht sich die Erlösung aller Menschen, schreibt Paulus an Timotheus. Und sein Volk, nun als Leib Christi, war schon immer beauftragt, mittendrin zu sein und dort als Licht zu scheinen. Und dazu müssen wir manchmal Häuser bauen und Gärten anbauen und heiraten, in anderen Worten, am Leben unserer Gesellschaft teilnehmen. Mit Gott als denjenigen, den ich suchen und den ich finden möchte. Und den andere suchen und finden sollen. Und das geht nur, indem ich mich auch aufmache und ihn suche und finde. Ich kann nicht nur sagen, ich muss nur Gott suchen und dann ist alles gut. Und gleichzeitig kann ich auch nicht einfach nur mein Leben leben und Gott vergessen, sondern suchen, finden, Gott bezeugen, Menschen lieben. Es gehört immer beides dazu. Wo sind wir in unseren Träumen? Sind wir noch in der idealen, sündfreien Welt, die wir uns wünschen, nach der wir uns sehnen? Sind wir noch dort, wo wir selber Fehler gemacht haben und sagen, ich stecke noch voll in meiner Schuld drin? Oder sind wir in der Welt, die Gott geliebt hat und die er erlösen möchte? Und was ist jetzt mit diesen guten Plänen, die Gott für mein Leben hat? Diesen Vers, den wir gehört haben. Wir merken zunächst mal, Gott bezieht sich hier erstmal nur auf das Volk Israel im Exil. Und diesem Volk wird gesagt, ja, da gibt es Hoffnung und ja, ich habe richtig gute Pläne für euch. Und ja, es wird Befreiung und Erlösung und Wiederherstellung geben. Ihr werdet in eure Heimat zurückkehren. Und das gilt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Und wir wissen, für Israel, das sollte wahr werden. 70 Jahre, so wie Gott es gesagt hatte, und dann durften sie wieder zurückkehren, durften wieder aufbauen. Und dann kam die nächste Fremdherrschaft. Und sie mussten merken und mussten feststellen, da ist noch was anderes, was Gott geplant hat, noch was viel Größeres. Und dieses, wenn wir Gott suchen, dass Gott dann Befreiung, dass es dann Hoffnung gibt, dass Gott gute Pläne hat, dass Befreiung, Erlösung gibt, das gilt auch heute noch. Das ist weniger dieser persönlich ausgearbeitete Heilsplan für jeden Einzelnen von uns, der hier gemeint ist, auch wenn Gott uns natürlich auch persönlich und individuell ruft, sondern es ist vielmehr dieser Frieden, den Gott uns schenken möchte, wenn wir dieses Leben mit ihm gestalten. Frieden, die Erlösung, die Wiederherstellung, die uns einmal dann auch in Ewigkeit erwarten wird. Und egal, ob wir jetzt auf Israel schauen oder auf uns selbst, wir können diesen Vers und diese Verse nicht abkoppeln von Jesus Christus. Auch er ist ins Exil gegangen, auf diese Erde hier, weg von seiner eigentlichen Heimat. Dort hat er gelebt, dort hat er Leben gestaltet. Er hat gezeigt, was es heißt, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Und er ist letzten Endes die Erfüllung des Planes Gottes für dein Leben, für mein Leben, für Israel, für die Gemeinde, für diese Generation und auch für die nächste. Es geht weniger darum, dass Gott jeden Lebensschritt bei dir bis ins Detail vorausgeplant hat, sondern es geht darum, dass du mit Christus in deinem Leben die Kraft und die Leitung hast, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Er ist derjenige, der am Ende wahre Erlösung schenkt und der uns längst befreit hat von den Dingen, die uns gefangen halten möchten. Gottes Pläne, sie sind manchmal so ganz anders, als wir das erwartet hätten. Und von daher gilt, lebe hier und jetzt, mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen. Gestalte das Leben, lass es gedeihen und wachsen. Lebe als Bürger des Königreiches Gottes, im ständigen Suchen und immer wieder Neufinden seines Willens. Lebe als Menschen, die voll und ganz auf die Befreiung durch Jesus Christus angewiesen sind und die wissen, bei ihm bin ich zu Hause. Ob ich schon in der Ewigkeit bin oder noch hier lebe, er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn. Amen. Er ist der Erlöser.